Ja, manche haben sich wahrscheinlich schon gefragt, was wir denn nach dem Petrusbrief anschauen wollen oder was dann als nächstes dran ist. Und genau, diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich bin auf den Mann gekommen nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jeder weiß wahrscheinlich, die meisten wissen, wen ich meine. Wir können es natürlich auch ganz allgemein übertragen, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und jetzt frage ich mal die Kinder, wisst ihr, wer gemeint ist, wenn es heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes?
Johannes.
Da bei Johannes steht, der Mann, den der Herr lieb hatte, noch jemand. Der David, sehr gut, ja. Genau, der David, der König David. Wenn wir an den König David denken, dann erinnern wir uns, dann kommen gewisse Erinnerungen sofort zuerst. Und manche Situationen aus dem Leben Davids springen in unser Auge. Einer, der Renatus, der hörte sich das Kapitel 17 immer wieder an in 1. Samuel, im ersten Buch Samuel. Und zwar, als ich das dann mal als MP3 auf CD hatte. Und irgendwann merken wir, der kannte das eine Kapitel auswendig. Obwohl es eines der längsten Kapitel in der Bibel ist. Weil die Geschichte so spannend ist, wie er gegen Goliath kämpft. Und da sind wir auch schon bei David. David selbst als Person. Wir haben heute die Psalmen gelesen, den Psalm 42, der war von Asaf. Aber wenn wir die Psalmen anschauen, dann sehen wir, dass über die Hälfte der Psalmen direkt betitelt werden, ein Psalm Davids. Das heißt, die meisten Lieder, die gesungen wurden im Tempel über die Jahrhunderte, waren von ihm. Er war es auch, der den Plan des Tempels festlegte, den Salomo später gebaut hat. Ist den meisten gar nicht so bewusst. Wir sagen der Tempel Salomos. Aber die Pläne hat er gezeichnet und die Reichtümer hat er gesammelt. Und die ganze Art und Weise des Gottesdienstes in Israel über tausend Jahre war festgelegt von David. David bestimmte, wie der Gesang sein sollte, welche Priester welche Ordnung hatten, welchen Auftrag hatten. Und David bestimmte und mit dem Propheten Nathan als Prophet, wie der Herr angebetet werden sollte im Tempel. Und das ist auch das besondere Ereignis von David. Das Erste, was er tat, als er König wurde, er holte die Bundeslade zu sich in den Palast. Und schon hatte er das Verlangen, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Aber die Kinder wissen, David kämpfte gegen Goliath. Und David kämpfte nicht nur gegen Goliath, sondern er kämpfte mit dem Löwen und dem Bären. Er war ein tapferer Kerl, ein junger Mann, aber sehr tapfer. Aber unser Thema ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil das ist ja entscheidend auch für uns. Sollte entscheidend sein für uns. Hier sind wir schon gleich beim Kern der Frage, die wir uns persönlich stellen müssen. Interessiert mich das, dass ich ein Mensch bin nach dem Herzen Gottes? Ist David nur etwas Außergewöhnliches, eine Geschichte oder eine Figur in der Geschichte, von der man sagen kann, okay, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, Vergangenheit, das war er halt, hat nichts mit mir zu tun. Nein, nicht. Paulus sagt, dass Gott alles aufgeschrieben hat für uns aufgeschrieben hat, für uns geschehen hat lassen und für uns aufgeschrieben hat. Und ich denke, jeder, der sagt, der das Wort, allein das, diese Bezeichnung hört, ein Mensch nach dem Herzen Gottes und ein Verlangen danach hat, genau der zu sein, ein Mensch, der nach dem Herzen Gottes ist, der bringt einen besonderen Erweis des Handelns Gottes in seiner Seele schon mit sich. Denn jeder, der ein Gotteskind ist, hat dieses Verlangen. Ist bestimmt von diesem Verlangen. Ich möchte Gott wohlgefallen. Damit sind wir auch bei der anderen Seite. Wer das nicht möchte, wem das gleichgültig ist, wer sagt, na ja, das war der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich bin es halt nicht. Stellt ein großes Fragezeichen hinter sein Leben. Kennst du Jesus? Kennst du Gott? Weißt du, wer Gott ist und wie Gott die Menschen beurteilt? Und schaut, all diese Dinge finden wir, oder viele dieser Dinge finden wir beantwortet im Leben Davids. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein nach dem Herzen Gottes? Was sind die Eigenschaften, die Charakterzüge dieses Menschen? Oder ich kann auch weiter fragen, wie werde ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes? War David das schon immer? Was sagt uns die Bibel dazu? Da sind wir wieder bei dem, was wir uns von David erinnern. Die meisten von euch wissen, er war König in Israel. Wir waren mal in Israel in so einem Gebetshaus, denn überall, wo ein berühmter Rabbi gestorben war, da gibt es dann irgend so eine Versammlungsstätte, wo die Leute zusammenkommen, um zu beten. Und in diesen Versammlungsstätten sind teilweise ganze Regale voll von Büchern. Und wir gingen dann zu einer Versammlungsstätte von irgendeinem Rabbi, ich weiß nicht, von welchem es war. Auf jeden Fall standen da zwei Regale voll, also 2 Meter hoch und dann vielleicht so 1,20 Meter breit, voller Bücher. Und ich kann nicht das Hebräische lesen, zumindest also nur das Bibelhebräisch, aber jetzt so vom Inhalt und Verstehen. Aber ich fragte dann den Neffen, sage ich, was sind hier für Bücher? Sag doch mal. Er sagt, das sind alles Bücher von irgendwelchen Rabbis. Sage ich, und ist hier irgendein Buch von der Bibel? Nee, sagt er, außer eins, von David als König. Das war das einzige Buch. Aber ihr merkt etwas Besonderes. David als König ist bekannt, das ist etwas Besonderes. Das ist die Geschichte Israels, darauf berufen sie sich. Jesus war der Sohn Davids. Und interessant ist, dass dieser Titel wiederholt wird, immer wieder in dem Neuen Testament wiederholt wird, dass er der Sohn Davids war. Ich habe hier mal einfach in der Konkordanz geguckt. Es ist über 50 Mal, dass von David gesprochen wird im Neuen Testament. Seine Zitate werden wohl meistens hervorgehoben von den Aposteln. Aber viele von uns haben auch im Kopf, dass David der Mann war, der die Frau eines anderen nahm. Es war Ehebruch. Und den Mann umbrachte, um seinen Ehebruch zu vertuschen. Wie kann so ein Mensch ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann so ein Verbrecher ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Schaut, diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen, wenn wir das Leben Davids betrachten. Lass uns zuerst das Kapitel 16 lesen, beziehungsweise den ersten Teil von Kapitel 16. Und dann will ich erstmal den David einfügen, oder dann wollen wir uns die Frage stellen, was sagt uns die Bibel überhaupt über ihn vor diesem Kapitel? 1. Samuel, Kapitel 16. Das ist das erste Kapitel, das sich ganz dem König David widmet, beziehungsweise hier ist er nicht König, sondern Saul ist hier König. Und Samuel, das war der Prophet oder der Priester und Prophet zur Zeit Sauls und Davids, der trauert gerade darüber, dass Gott den Saul verworfen hat. Und der Herr, also Kapitel 1. Samuel, Kapitel 16, Abvers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schamma vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an. Und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Wir sehen, wir haben hier ein besonderes Ereignis von David. Wenn auch niemand bemerkt hat, was der Unterschied war von vorher und nachher, so schreibt uns Samuel das doch auf, und David wusste es mit aller Sicherheit, was es bedeutete, dass der Geist des Herrn auf ihn kam. Denn es heißt hier ausdrücklich, dass mit der Salbung von Samuel der Geist des Herrn über David kommt von diesem Tag an und weiterhin. Aber wir sehen, das Zeugnis, das Gott gegeben hat, war schon ein Zeugnis von der Zeit vorher von David. Ab wann es so war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Gott sagt, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wenn wir also sehen, dass er sich einen erwählt hat nach seinem Herzen, dann ist es nicht nur von diesem Zeitpunkt an, sondern wir können das auch schon in Kapitel 14 lesen, 13, da hatte Saul gerade getan, was er nicht tun durfte. Er hatte nämlich Opfer dargebracht. Also das Volk Israel wurde von den Philistern angegriffen, und nun wartete Saul auf Samuel, dass der Samuel kommen würde, um ein Opfer zu bringen, damit sie nicht ohne Opfer in den Krieg ziehen brauchten. Und Saul ist hier erstaunlich in seiner Haltung. Er sagt, ich kann nicht in den Krieg ziehen, ohne dass ich das Opfer gebracht habe. Aber als Samuel dann zögert zu kommen, obwohl es der Tag war schon die bestimmte Zeit, dass er kommen würde, aber er kam nicht so pünktlich, wie Saul es erwartet hat, und seine Leute gingen da weg, da brachte er das Opfer eigenmächtig dar. Und wir könnten sagen, Mensch, das war doch eine gute Haltung. Er sagte, ohne Opfer können wir nicht in den Krieg ziehen. Aber er tat etwas, was für den König verboten war, was nur der Priester tun durfte, nämlich Opfer darbringen. Und der Herr sagt, du kannst, und als Samuel dann kommt, da war das Opfer schon gebracht, und Samuel sagt zu ihm, du kannst nicht König bleiben. Ich lese die Verse mal, weil wir auch hier etwas über David erfahren. Samuel aber sprach zu Saul, Vers 13, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Jetzt lesen wir von David, obwohl er hier noch nicht genannt wurde. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Aber ihr seht, hier redet Gott schon von David, von dem, den er erwählen wird. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Und das, was wir gelesen haben im Text, das ist genau die Erfüllung dessen, oder da macht Gott bekannt, wen er dazu erwählt hat, nämlich David. Davids Geschichte fängt sehr früh an. Nun, wir könnten sagen, in gewisser Weise war David schon vorgeschattet im ersten Buch Mose, als Gott sagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das war nach dem Sündenfall, zu der Schlange sagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, du aber wirst ihm in die Ferse stechen. Gott sagte, dass der Erlöser von der Frau kommen würde, also von einem Kind, das die Frau gebären würde. Da würde der Erlöser kommen. Und die Geschichte zieht sich dann weiter und Gott offenbart Stück für Stück, wo der Erlöser herkommen wird. Als Jakob später, der Erzvater Jakob, seine Söhne segnet und da fällt der Juda auch besonders negativ auf. Er hat das Volk Gottes verlassen, er hat gesagt, ich will mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben, geht und wohnt bei den Heiden, geht eine Beziehung ein mit einer heidnischen Frau. Auch da kommt es zu Ehebruch und so weiter. Aber wir sehen dann doch eine Umkehr bei Juda und Juda wird zu einer Vorschattung für den Mittler, für den Herrn Jesus in dem Konflikt mit Josef und in dem Konflikt mit dem Vater und mit Josef in Ägypten und so weiter. Und am Ende des Lebens, da segnet Jakob alle seine Söhne. Und als er alle seine Söhne segnet, dann spricht er, und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir es einmal lesen, was er über Juda sagt, über den Sohn, Vers 9, 1. Mose 49, Vers 9. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Und jetzt kommt's. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Hier spricht er von Juda als dem Königssohn, als dem, aus dem der König hervorgehen wird. Er wird der sein, der herrschen wird. Später dann im Konflikt mit den Amalekiten, mit Agag, kam aus Amalek, aber es war ein Moabitervolk, genau. Da kommt Bileam, der Prophet, und er spricht auch davon, dass ein König aufsteigen wird von Israel allgemein. Die Frage ist, wo wird es dann wieder konkret im Leben von Davids oder vom König David, oder wo spricht er dann vom König David? Aber wir sehen hier schon, und das halten wir einmal mal fest, Gott sagt, dass der König von Juda kommen wird. Interessant, ne? Nicht von Benjamin. Und ich frage mich, wie viele der Juden damals die Bibel so gelesen haben, dass sie sagten, irgendwas stimmt nicht, dass Gott Saul erwählt hat. Das geht doch nicht. Gott hat doch verheißen, dass der König aus Juda kommen wird. Aber wir sehen nichts davon, von dem Problem. Aber wir sehen, dass es ein Problem wurde für Israel, denn das Buch der Richter bringt immer wieder den Satz hinein, weil es dort darum geht, dass jeder tat, was er für recht hielt, dass sie keinen König hatten. Gott hat aber vorhergesagt, dass es die Zeit kommen würde, dass sie einen König erwählen würden. Aber die Zeit kam, dass sie einen König haben wollten, aber nicht so, wie Gott es wollte, sondern sie verwarfen Gott und wollten einen König haben, wie alle Heiden. Gott gab ihnen Saul. Bevor es aber dazu kam, haben wir eine ganz besondere Geschichte in der Bibel. Die Geschichte von Ruth. Ein Mann, Elimelech, flieht aus Bethlehem. Er will im fremden Land wohnen. Und eigentlich sehen wir dort schon, wie der Plan Gottes zu scheitern droht. Der Mann, der zieht aus von Israel, von Bethlehem. Obwohl da der Herrscher kommen sollte von Bethlehem, das wird uns später gezeigt. Und er wohnt im Land der Heiden. Seine Frau und seine Söhne heiraten Moabiter. Von den Moabitern hatte Gott gesagt, dass selbst die 10. Generation nicht in das Land, in das Volk Israel hineinkommen sollte. So hatte Gott sie verflucht. Also nach der 10. Generation sollten sie noch nicht Teil des Volkes Gottes werden. Aber die zwei Söhne sterben und die zwei Moabiter, Schwiegertöchter, bleiben übrig. Der Mann stirbt, die Söhne sterben und Ruth entschließt sich zurückzukehren in ihr Heimatland. Naomi, entschließt sich zurückzukehren in ihr Heimatland. Die eine Schwiegertochter lässt sich überreden, da zu bleiben und dort zu heiraten. Ruth sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich verlasse dich nicht. Wo du bist, da will auch ich sein. Ruth ist die Urgroßmutter von dem König David. Gott fügt es so und die Geschichte von Ruth zeigt genau das. Sie endet damit, dass es eine Aufzählung gibt, ein Geschlechtsregister, dass hier das so durch diese Ruth, erste Generation Moabiter, durch den Glauben David hergekommen ist. Der Mann, den Gott zum König über Israel bestimmt hatte. Und so sehen wir, dass wenn es hier zu David kommt und zu seinem Königtum, und deswegen habe ich das eigentlich erzählt, dass Gott diese Dinge so vorbereitet hat, dass Gott alles schon so geführt hat, dass es Gottes Plan war, dass diese Zeit in Gottes Absicht und in Gottes Ratschluss war. Und als der König Saul versagte und immer weiter ein selbstsüchtiger König wurde, der mal bescheiden angefangen hat, dann aber immer habgieriger wurde oder auch selbstherrlicher wurde, dass selbst da Gott schon längst das Heil für Israel bereitet hatte, ihnen einen König zu geben nach seinem Herzen. Und jetzt gehen wir zurück hier zu der Geschichte, die wir gerade gelesen haben in 1. Samuel 16 und sehen, wie es dort, was dort die Betonung dieses Textes ist. Also wir haben gesehen, Gott hat schon lange diese Geschichte vorbereitet. Gott wusste, was er tun wollte. Und nun kommt eben diese Situation, dass Samuel geschickt wird, um einen König zu salben. Und er tut es in der Situation, wo es einen König gibt. Wir werden erinnert an die Geschichte von den drei Weisen, die nach Jerusalem gehen und dort sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und Herodes war der König. Und wiederum ist es der gleiche Konflikt. Und wir sehen auch hier, dass Samuel Angst hat, das zu tun, denn er sagt, wie soll ich dorthin gehen, um einen König auszuwählen? Saul wird mich doch töten. Und der Herr gibt ihm eine Hilfe, wie er das tun kann, dass es eben nicht so auffällt und er ihn dort salben kann. Während er dorthin kommt, zu der Familie Isais, wissen wir, und wir wissen von Isai, dass Isai keine besondere Abstammung hatte. David sagt später einmal zu König Saul, dass sein Geschlecht das geringste ist in Bethlehem. Er sagt also, wir sind nichts Besonderes, wir hatten keinen Ruhm, im Volk gelten wir als nichts, wir haben keinen Namen. Jemand sagte, die Geschenke, die Isai dann durch David schickt, zeigen, dass sie nicht besonders reich waren. Die Schafe, die David hüten musste, waren nicht viele, denn sein Bruder sagt einmal, wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste hinterlassen? Es war also eine arme Familie, nichts Besonderes. Etwas Gewöhnliches, etwas, was man auch nicht als besonders ehrenwert angeschaut hatte. Das war die Familie Davids. Und doch haben wir das Urteil, Gott wählt sich einen nach seinem Herzen. Jetzt kommt Samuel dorthin, Gott hat ihn dahin geschickt in das Haus Isais und sagt, einen seiner Söhne habe ich für mich erwählt. Und dieser Mann hat 8 Söhne. 8 Söhne. Und der Prophet sieht den ersten und sieht seine Gestalt, er sieht seine Schönheit und er denkt, er ist es. Und Gott sagt, ich habe ihn nicht erwählt. Nein, es ist nicht. Und er gibt uns ein Urteil, er zeigt uns, wie der Mensch ist, aber wie Gott ist. Ich lese noch einmal Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Gott hat ihn verworfen. Der Älteste war normalerweise der, dem der Segen gehörte. Der Erstgeborene im Denken Israels, aber auch in den Verheißungen im Vorzug. Der Herr sagt, ich habe ihn verworfen. Er ist nicht nach meinem Herzen. Und er gibt ihm eine Anweisung. Er sagt, schau nicht auf sein Aussehen. Und dann gibt er ein allgemeines Prinzip. Und dieses Prinzip ist wichtig für uns. Der Herr sieht nicht das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir stellen uns die Frage, woher weiß ich, dass ich ein Mann bin nach dem Herzen Gottes? Woher kann ich es wissen? Wer ist ein Mann oder ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Das ist noch keine endgültige Antwort, aber was es uns sagt, ist, dass wir das nicht mit menschlichen Augen beurteilen können. Dass der äußerliche Schein, die äußerliche Präsentation, das, was wir äußerlich sind, nicht das Entscheidende ist. Im Gegenteil, Gott tadelt hier in gewisser Weise in Samuel. Er sagt, du schaust auf das, was du außen siehst, aber ich habe ihn verworfen, dort findest du es nicht. Es gibt etwas, was nur Gott sieht. Und er sagt, Gott schaut aufs Herz. Und damit sind wir bei einem sehr zentralen Punkt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes muss etwas haben, was im Herzen ist, was Gott im Herzen findet. Es ist also nicht so entscheidend, wer ich äußerlich bin, sondern entscheidend ist, wie mein Herz vor Gott beschaffen ist. Aber lesen wir weiter. Es kommen also weitere Brüder, sie kommen sozusagen nach dem Alter zu Samuel und Samuel schickt sie zum Saul, damit er anschauen soll, ob er der verheißene König ist. Aber der sagt, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und der Dritte kommt und er sagt, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und alle 7 Söhne gehen vorbei und Samuel sagt immer, Gott hat sie nicht erwählt. Und da muss der Samuel fragen, sind das alle Jungs? Und das bringt wiederum einen wichtigen Punkt vor uns, denn es ist erstaunlich. Warum denkt Isai, dass David gar nicht in Frage kommt? Warum wird er nicht mal zum Opfer eingeladen und zum Fest eingeladen? Nicht nötig. Das war wahrscheinlich das Urteil. Oder im besten Fall vergessen. Aber ist das nicht auch ein Urteil, dass man sagt, vergessen? Den Letzten haben wir vergessen. Und es zeigt etwas von der Situation, in der David hier war als der Jüngste. Das heißt nicht, dass es immer so war. Es heißt auch nicht, dass er verachtet war. Aber er war nicht angesehen. Er wurde nicht mal bedacht als jemand, der in Frage kommen könnte. Vielleicht lag es auch einfach nur an seinem Alter, dass er deswegen gar nicht bedacht wurde als jemand, den Gott erwählt hat. Aber Samuel wusste, dass der Herr gesagt hat, einen der Söhne Isais, und sagte, schick ihn hin und lass ihn holen. Und wir werden uns nicht setzen, bis er da ist. Da sandte er hin, Vers 12, und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen, von gutem Aussehen. Wir sehen, auch hier war es nicht so, dass er schlecht aussah. Warum ist das wichtig? Ich hatte erst gesagt, Gott schaut nicht auf das Äußerliche. Das heißt aber nicht, dass jemand hässlich sein muss, um erwählt zu sein. dass das Äußerliche immer nichts sein muss vor den Menschen, um erwählt zu sein. Es heißt nur, dass das nicht das Entscheidende ist, worauf Gott achtet. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Und damit gibt Gott klar zu erkennen, dass dieser der Mann ist nach seinem Herzen. Wir wollen noch ganz kurz die Frage stellen, gibt es noch mehr Dinge, die wir von David erfahren oder von seiner Haltung erfahren in dieser Zeit? Und die finden wir im nächsten Abschnitt. Ich habe den Abschnitt nicht direkt gelesen, aber ich möchte hier nur einige Verse rausholen, denn das Thema werden wir später noch behandeln. Da ist der Saul, der wird immer mehr von einem bösen Geist geplagt, oder ich kann auch die nächsten Verse kurz lesen. Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn schreckte ihn. Das ist ein Kontrast zu dem, dass es heißt, von diesem Tag an kam der Geist Gottes auf David, aber ein böser Geist vom Herrn kam auf Saul. Nun, wir wissen aus einer anderen Situation, dass dieser böse Geist in dem Sinne, wenn vom Herrn ein böser Geist auf Saul kommt, dann ist das so wie uns das Jeremia berichtet, dass es einen Rat gab im Himmel, wer will Saul betören? Oder Gott übergibt hier Saul dem Gericht eines bösen Geistes, um es kurz zu fassen. Auf jeden Fall, da der böse Geist knechtet ihn, da sprachen Sauls Knechte zu ihm, sieh doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Unser Herr, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann, und bringt ihn zu mir. Die suchen also einen guten Harfenspieler. Da sprach Saul zu seinen Knechten, da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Saitenspiel versteht, der kann gut spielen und auch ein tapferer Mann ist, obwohl er jung war, ein tapferer Mann. Und es lag daran, dass man wusste, wie viele Schwierigkeiten es damals gab im Krieg gegen die Philister. Jederzeit kamen die Philister und fielen im Land Israel ein. Das war das Problem Israels damals. Und irgendwie wurde bekannt, dass David tapfer war. Vielleicht wusste der Mann noch etwas von seiner Haltung bei den Schafen, aber hier steht untüchtig zum Kampf. Offensichtlich war David bekannt geworden, dass er ein guter Kämpfer war. Aber noch mehr hatte er, verständig in seiner Rede und schön. Also hatte er ein gutes Aussehen, aber er war auch verständig in seiner Rede, also ein Mann, der Weisheit liebte. Und nun bringt er ein Merkmal und der Herr ist mit ihm. Eins, sagt er, bestimmt sein Leben. Gott ist mit ihm. Das erfahren wir über David. Im nächsten Kapitel erfahren wir noch etwas von dieser Zeit über David, nämlich, dass David ein so guter, hingegebener Hirte war, dass er nicht zuließ, dass ein Löwe oder ein Bär seine Schafe stahl. Das erzählt er selbst dem König und das möchte ich uns auch noch einmal vor Augen halten. 1. Samuel 17, 34. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach, schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Nun, wir wollen hier nicht so sehr auf das Heldentum, auf das äußerliche Heldentum schauen, aber wir sehen, David war ein tapferer Kämpfer. Er schlug den Löwen und den Bären. Das müsste sich mal jemand trauen. Aber was das Besondere ist, er war ein Hirte. Und Gott gebrauchte diesen Hirtendienst Davids, um ihn vorzubereiten zu dem, wozu er ihn bestimmt hat. Das ist bekannt in Israel. Aber die Geschichte Israels zeigt schon, dass zeigt uns, dass schon mal Gott einen Menschen durch das Hirtesein vorbereitete, um ein Hirte seines Volkes zu werden. Mose dachte auch, Gott wollte als Sohn des Pharao, Gott würde ihn gebrauchen, um sein Volk zu retten. Gott schickt ihn 40 Jahre in die Wüste, um ein Hirte zu sein und die Schafe, sich um Schafe zu kümmern, bis er bereit war, ein Hirte zu sein für sein Volk. Hier in ähnlicher Weise David, der König, den er erwähnt hat, der Mann ist nach seinem Herzen. Wollen wir uns noch einmal die Frage stellen, was erfahren wir? Wir erfahren also viele Dinge über David, wir erfahren, warum Gott ihn erwählt, oder wir erfahren Eigenschaften von David, die er hatte, aber wir merken, dass dies nicht die zentralen Eigenschaften dessen sind, warum Gott ihn erwählt hat. Es war aber das, was seinen Charakter ausmachte, das, wozu er von Gott erzogen worden war, oder wir könnten sagen, wie Gott die Wege bei ihm bestimmte, damit er der sein konnte, zu dem er ihn bestimmt hat. Wenn David also ein Mann war nach dem Herzen Gottes, dann müssen wir im Gesamten auf die Situation schauen und sagen, es war Gott, der etwas aus ihm gemacht war, hat. Es war der Gott Davids, der im Leben von David so gehandelt hat, dass er der war, zu dem Gott ihn bestimmt hatte. Und ich denke, wenn David zurückgeschaut hat, nicht nur wenn David zurückgeschaut hat, alle die Gott fürchteten, mussten zurückschauen. Und wir haben ja das Buch Ruth und sie sahen, wie Gott gehandelt hat, schon im Leben von Ruth, Generationen vorher, um diesen Mann zuzubereiten, den er dazu bestimmt hat, König über sein Volk zu werden. Und das Erste, was wir hier festhalten wollen, ist, wir sehen die Fürsorge Gottes, aber die Fürsorge Gottes darin, dass er in der größten, in der furchtbarsten Zeit der Richter, dem Volk, das ständig von ihm abfiel, solche Gnadenerweise gab, dass er da schon den Mann bereitete, um ihnen Erlösung zu schenken, um sie zurückzuführen. Und wir sehen die Liebe Gottes zu seinem Volk, zu seinem abtrünnigen Volk, und seinen Ratschluss, sein abtrünniges Volk zurückzubringen und es zu führen zu den Höhepunkten des Volkes, des ganzen Volkes, nämlich der Anbetung Gottes in seinem Tempel. Gott war es, der so etwas tat. Gott war es, der so an dem Volk handelte. Und das ist etwas so Wichtiges, weil wir hier zuallererst sehen, wenn es darauf ankommt, dass du ein Mensch wirst nach dem Herzen Gottes, dass du ein Mann wirst nach dem Herzen Gottes, dass du ein Leben führst nach dem Herzen Gottes, hinschaust auf den, der das gemacht hat, nämlich Gott war es, der das hervorbringen konnte. Gott selbst hat David zu dem Mann gemacht nach seinem Herzen. Nun, das bringt uns nicht dahin, dass wir sagen, gut, wenn Gott das gemacht hat, dann muss er sich überlegen, ob er das macht. Nein, es ist von Gott aufgeschrieben, damit auch wir so zu Gott kommen und sagen, Herr, auch ich möchte ein Mensch sein nach deinem Herzen. Ich möchte, dass du Gefallen an mir hast. Und ich möchte, dass du aus mir das machst, was dir gefällt. Aber hier bringen wir das Ganze zusammen und stellen uns nochmal die zentrale Frage aus diesem Kapitel. Worauf kommt es aber an, wenn ich ein Mensch sein will nach dem Herzen Gottes? Es kommt auf mein Herz an. Es kommt auf mein Herz an. Es kommt auf die Haltung meines Herzens an. Gott sieht das Herz an, sagt er. Und hier sehen wir etwas sehr Entscheidendes, was Gott tut. Was Gott tut, wenn er einen Menschen formt, wenn er ihn nach seinem Herzen formt, er handelt am Herzen des Menschen. Er korrigiert nicht das Äußerliche, er schafft nicht die Kosmetik, er macht nicht einen Menschen nur einfach äußerlich schön, denn der Kontrast dazu war Saul. Saul war der Größte aus ganz Israel und alle sagten, der ist ein Kopf größer wie alle, der kann König sein. Aber sein Herz war nicht das, was Gott suchte. Das heißt, wenn Gott Gefallen an uns hat, dann handelt er an unserem Herzen und er verändert das Herz, das, worauf es ankommt. In Sprüche sagte Salomo so, mehr als alles, was du bewahrst, behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Gott ist nicht ein Gott der Äußerlichkeiten. Gott ist ein Gott, der den Dingen, der von der Wurzel her, vom Innersten her, von der Quelle her Veränderung schafft und schaffen kann. Wenn Gott aber einen Menschen schafft nach seinem Herzen, dann macht er das nicht ohne den Menschen, sondern bringt er dich dahin, dass du danach verlangst, nach Reinheit im Herzen verlangst. Warum sage ich das? David sagt uns das. David sagt, dass Gott nach Reinheit im Herzen verlangt. Und von David lesen wir, dass er sagt, du hast mich erforscht, du hast mich geprüft. Er spricht von Gott. Und dann sagt er etwas, was bei manchen Bibelübersetzungen ein bisschen komisch übersetzt ist, aber ich denke, am besten ist es so, das ist Psalm 17, am besten ist es so zu übersetzen: Nichts sollst du finden in meinen Herzen, in meinen Gedanken, Entschuldigung, er sagt nicht Herzen da, sondern in meinen Gedanken und auf meiner Zunge. Merkt ihr, was er von der Herzenshaltung hatte? Nichts sollst du finden. Er sagte, er lebt vor Gott und er lebt so vor Gott, dass Gott ihn beständig erforschen soll. Und er sagt, das Ergebnis dieses Erforschens von Gott, der das Herz überprüft, soll sein, dass Gott nichts findet. Nichts findet, was ihm missfällt. Und dann geht er nicht auf die großen äußerlichen Taten ein, sondern er sagt, in meinen Gedanken. Herr, du sollst nichts finden in meinen Gedanken, was dir missfällt. Und du sollst nichts finden auf meiner Zunge, oh, die so schnell Dinge sagt, die nicht recht sind, die dir nicht gefallen. Das war die Haltung von dem Mann nach dem Herzen Gottes. So lebte er vor Gott. Schließen wir daraus, dass David sündlos war? Nein, das schließen wir nicht daraus. Denn David ist es, der sagt, glücklich, den Übertretungen vergeben sind und dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Und David ist es, der sagt, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein werden. David wusste etwas von der Kraft des Blutes Jesu. Er wusste etwas von der Kraft, von der Reinheit, die alleine Gott schenkt. Und er vertraute darauf. David ist es, der sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann fängt er sofort mit dem Zentralen an, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Er vergibt Schuld. David ist es, der sagt, bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte. Psalm 130. Was sagt er damit? Ich brauche viel Vergebung von dir, oh Gott. Und darum fürchte ich dich. Und David ist es, der im Psalm 32 sagt, glücklich der Mensch, dem die Sünden, dem die Übertretungen vergeben sind und dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Wir merken also, es ist nicht jemand, der sündlos ist. Es ist nicht jemand, bei dem Gott keine Sünde findet, sondern im Gegenteil. Es ist jemand, der viel Vergebung braucht, weil er die Menge seiner Sünden sieht und gleichzeitig nach Reinheit des Herzens strebt. Im Psalm 101 sagt er, ich will nach Vollkommenheit streben im Inneren meines Hauses. Nach Vollkommenheit. Wenn wir dann lesen, was er da alles aufzählt, was er nie tun wird und was er nie tun will, dann brauchen wir nur den Bericht von David lesen und sehen. Er war es nicht. Er hat es versagt, seine eigenen Vorsätze zu halten. Ich will alle Verleumder aus meinem Haus ausrotten, sagt er da. Und lässt den Knecht Isbosets leben, obwohl er ihn verleumdet. Nein, er konnte nicht erfüllen, was seine Ziele waren. Er lebte von Vergebung. Er wusste, wie kostbar ihm die Vergebung Gottes ist. Und er redet davon, dass er sagt, du hast meine Sünden entfernt, wie den Osten von mir entfernt, wie den Osten vom Westen. Du hast meine Übertretungen getilgt. Du hast sie ins Tiefste des Meeres geworfen. Merkt ihr, wie er ständig von seinen Sünden redet? Und während er beständig von seinen Sünden redet, verlangt er danach, dass Gott keine Sünde in seinem Herzen findet. Das war der Mann nach Gottes Herzen. Als Saul später zu ihm sagt, dass er Schwiegersohn vom König werden soll, sagt er: Wer bin ich? Wer bin ich? Und dann spricht er von seiner Niedrigkeit, von dem, dass er gar nichts ist. Aber im Psalm 101, ein paar Jahre später, da zeigt er uns, was Gott sucht und was Gott in ihm hervorbrachte, wieder und wieder hervorbrachte. Die Opfer, die Gott gefallen. Ja, die Opfer, die Gott gefallen. Das Herz, nach dem Gott Ausschau hält. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener und zerschlagener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Und da sehen wir, dass David ein Mensch war, der genau das von dem bestimmt war. Er ist bestimmt von einem Leben, das tiefe Trauer und Zerbrochenheit über seine Sünden hatte. Das von viel Schuld redet, von vielen Übertretungen, aber Gott preisen konnte für den Reichtum der Vergebung, für den Gott, dass er ein Gott des Erbarmens ist. Aber dass genau dieses, ihn in ihm die Herzenshaltung bewirkte. Bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte, dass er Gott fürchtet. Und dass er sein Leben, seine Wege, sein Denken, sein Innerstes, seine Motive ausrichtete vor dem Angesicht Gottes. Er lebte vor dem Gott, und jetzt zitiere ich Paulus im Neuen Testament, der das Verborgene der Menschen richten wird. Das Verborgene. Halt mir hier kurz inne. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Liebst du die Dinge, mit denen du Gott und Menschen was vormachst? Womit du deine Frömmigkeit, Religiosität präsentierst? Das, was du darstellst an Religion, beziehungsweise was du an Taten hast, auf die du hinweisen kannst: ich bete, ich lese die Bibel, ich gehe zum Gottesdienst, ich bin nicht so schlimm wie rechts und links oder wie der. Wenn es Frömmigkeit gibt oder wenn es gute Menschen gibt, dann bin ich mit Sicherheit einer von ihnen. Ist das denn Denken? Ist das denn Denken von dir? Schaut, das ist das Denken, das der Herr verwirft. Aber der, der vor Gott lebt, vor dem Gott, der das Herz prüft, der das Verborgene der Menschen richten wird, der sucht nach Wahrheit. Er sucht nach Wahrheit im Innersten. So sagt es David im Psalm 51. Und er sucht danach, ein richtiges Urteil über sein Leben, sein Verhalten und seine Motive zu gewinnen. Und er kommt damit vor Gott. Warum? Weil er hilflos ist. Nicht nur, weil er hilflos ist, weil er die ganze Schuld dieser Dinge sieht. Weil er sieht, dass da so vieles ist, was Gott nicht gefällt. Aber deswegen flieht er nicht von Gott weg, sondern er kommt damit zu Gott. Und er sagt: Herr, hier ist mein Herz. Er nimmt sozusagen... Die Bibel passt nicht so gut dazu vom Bild, ne? Das Alte Testament braucht die Buchrolle, weil die Buchrolle, die kann ich aufrollen, dann ist sie ganz offen und alles kann gelesen werden. Er kommt so mit seinem Herzen vor Gott und sagt: Herr, hier bin ich offen vor dir. Lies alles, sieh alles und sagt: überprüfe es doch alles. Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe und erfahre, wie ich es meine. Was sind meine Motive? Sieh doch, ist da schon Götzendienst im Herzen? Oh, leite mich auf Wegen der Ewigkeit. Schaut, das war die Haltung, mit der er lebte vor dem Gott. Oh, wie weit sind wir da weg von einem selbstgerechten, religiösen Menschen. Er lebte vor dem Gott. Und deswegen sage ich, deswegen frage ich dich, wie stehst du vor Gott? Versuchst du dich ständig Gott eine Frömmigkeit zu präsentieren? Dann kannst du eins wissen, wenn du vor Gott stehst, wird er sagen, ich habe keinen Gefallen an dir. Du kannst ein Leben lang Mustermitglied der Gemeinde sein. Und Gott wird sagen, ich habe keinen Gefallen an dir. Oder stehst du wie David, offen vor Gott, aufgedeckt? Ja, du bist der, der zu Gott kommt und sagt, Herr, ich will, dass du in mein Leben schaust, in meine Motive schaust. Ich stelle mich nicht zufrieden mit Motiven, die ich mir einrede, ne? Manche reden sich ständig gute Motive ein, obwohl sie von Neid getrieben sind. Nein, dann kommst du und sagst, Herr, sieh doch meinen Neid. Sieh die selbstsüchtigen Wünsche. Sieh, ich brauche Vergebung und Erlösung. Gib mir das, was ich brauche, um vor dir wohlgefällig zu sein. Und das ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir in das Leben Davids hineinschauen wollen, damit wir auch als Gotteskinder einen großen Nutzen vom Leben Davids finden. Wir brauchen diese Haltung der Aufrichtigkeit vor Gott. Und wir werden einen Gott sehen, der David tiefer und tiefer hineinführt, sein eigenes Herz zu erkennen, aber wieder zu Gott zu kommen, Lektionen zu lernen, um damit reifer zu werden, zu wachsen. Was es bedeutet, vor dem Gott zu leben und zu glauben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Der Herr, hilf uns, dass wir im Gebet so zu Gott kommen und ihn bitten, Herr, mache uns zu dem, was dir gefällt. Und dann werden wir sehen, dass das ganze Leben Davids genau dazu aufgeschrieben ist, dass wir das werden, Menschen nach dem Herzen Gottes. Ich will schließen, indem ich auf Jesus weise, den Sohn Davids. Interessant ist, dass im Geschlechtsregister von David nur gesagt wird, dass er einen Sohn zeugte von der Frau des Uriah. Die ganze Sünde Davids wird eigentlich erwähnt. Nicht mal die Frau wird mit Namen genannt. Der Heide Uriah wird genannt, aber es war auch der, den er umgebracht hatte. All das wird gezeigt. Aber was David brachte, dazu beitrug, dass ein Erlöser kommen musste, der Herr Jesus Christus. Wir haben gesprochen von der Reinheit des Herzens. Jesus kam, um zu sterben für die Reinheit des Herzens. Jesus kam, um sein Leben zu geben und jedem genau das zu geben, was Gott von dem Menschen fordert. Reinheit des Herzens. Und Jesus predigt, wir haben es vor kurzem gehört, in seiner ersten aufgezeichneten Predigt, selig sind die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Dieses reine Herz schafft nur Gott. Dieses reine Herz empfangen wir von Gott. Dieses reine Herz, für dieses reine Herz gab er seinen Sohn als Sohn Davids, als Menschensohn. Und damit wird er immer wieder, identifiziert er sich immer wieder selbst. Sohn Davids, Menschensohn, um genau dieses reine Herz in jedem hervorzubringen, es jedem zu geben, der ihm glaubt. Amen. Wir wollen stille werden. Ich gebe euch ein paar Minuten Zeit Minute Zeit für euch selbst auf das Wort Gottes zu antworten. Ich schließe dann ein Gebet. O Herr, unser Gott, nun wollen wir mit David beten. Erforsche uns, Gott, und erkenne unser Herz. Prüfe, und erfahre, wie wir es meinen. Sieh, ob wir auf Wegen des Abgotts sind und leite uns auf Wegen der Ewigkeit. O Herr, wir bitten dich, gib uns, dass wir vor dir leben, in unserem Denken und in unserem Handeln. Und dass wir nach dem Leben streben, das vor dir bloß und aufgedeckt ist. O Herr, wir bitten dich für die, die noch nicht errettet sind, für jeden, der seine Sünde noch lieb hat, o Gott, dass du ihnen dein Licht führst, zu dieser gesegneten Haltung führst. So komm und handle an uns als deinem Volk und handle an denen, die dich nicht kennen, zum Heil. Wir danken dir, dass wir dich sehen können als den, der im Leben von Menschen handelt. Und dass wir dich, Herr Jesus, sehen dürfen als den, der Mensch geworden ist, der Sohn Davids geworden ist, in deiner Niedrigkeit, in deiner Verachtung und ans Kreuz gegangen bist, gehorsam wurdest bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, um uns eine ewige Erlösung zu erkaufen. Herr, darüber preisen wir dich. Du hast alles für uns vollbracht. Darum wirst du uns Frieden geben und darum kommen wir zu dir und preisen dich, dass du mit allen Dingen fertig wirst. So segne auch dein Volk, segne deine Kinder, wirke in uns das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen. Der Herr vollende euch zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Er heilige euch durch und durch, mit Geist, Seele und Leib, dass ihr unsträflich bewahrt werdet bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus. Amen.